Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's.
Oliver Ressel, hallo und schönen guten Tag. Grüß dich.
Hallo David, guten Morgen.
Du bist Gründer, Geschäftsführer und Partner von One North Venture und beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren schon mit dem Thema Ocean Tech. Und das ist ein Thema, was wir eigentlich bislang hier in dem Deep Dive Cleantech, obwohl wir einfach immer einen Deep Dive machen, noch gar nicht so richtig behandelt haben. Deswegen freut es mich total, dich hier als Experten begrüßen zu dürfen, um mal dieses ganze Themenfeld mal aufzumachen. Also was steht eigentlich hinter dem Thema Ocean Tech? Aber erstmal herzlich willkommen. Hallo.
Ja, hallo David, guten Morgen. Ja, also in der Tat, das Ocean Tech Thema ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Und ich weiß, es ist schon viele, viele Jahre, wie du schon gesagt hast, um genau da die Innovation und die technischen Möglichkeiten praktisch auszuloten, wo man investieren kann und wo man vor allem auch Startups, speziell europäische, deutsche Startups fördern kann.
Dann fangen wir doch einfach mal generell an. Also wie definierst du denn diesen Bereich Ocean Tech?
Also wir gucken uns den Ocean Tech Bereich in vier verschiedenen Segmenten an, aus der Investorenperspektive. Der eindeutig größte und spannendste Bereich ist da ganz klar der Bereich Ocean Renewables, das heißt also die Energieerzeugung auf dem Meer. Also da entstehen völlig neue Technologien gerade, die sehr, sehr spannend sind, auch gerade im Innovationsumfeld und im Startup-Umfeld. Der zweite große Bereich, da geht es ganz klar um die Schifffahrt und die Häfen, also das ist die maritime Technologie im Endeffekt. Auch da riesengroßes Potenzial mit schweren Industrien, also Heavy Duty, wie wir immer sagen. Auch ein ganz wichtiger Sektor in Europa. Der dritte Bereich, der total spannend ist, ist praktisch alles, was im Robotics-Bereich unterwegs ist. Also praktisch die Fahrzeuge, die schwimmen und tauchen, die Daten sammeln, die kritische Infrastruktur überwachen oder die auch tatsächlich operative Tätigkeit übernehmen, wie zum Beispiel Schiffsrümpfe zu reinigen. Das sind also höchst interessante Technologien. Und der vierte Bereich, der auch sehr, sehr spannend ist, das ist praktisch die, wir nennen das Ocean Dekarbonisation. Das ist praktisch die Interaktion zwischen Atmosphäre und Oberfläche. Das ist ein ganz starker Bereich im Algenbereich, also da wirklich neue Produkte auf zu kreieren, um CO2 aus der Atmosphäre praktisch zu bündeln und dann in neue Produkte zu bekommen.
Du hast jetzt diese vier Bereiche genannt. Wir kennen ja auch das Thema Ocean Cleanup. Also im Prinzip Müll und Plastik muss aus den Ozeanen entfernt werden. Segmentiert ihr das irgendwo in diese vier Segmente mit hinein oder sagst du, das ist eigentlich gar kein richtiges Ocean Tech Thema?
In unserer Definition, wir gucken wirklich auf technologische Anwendungen, also Techniken, wo wir investieren können, die praktisch in dem Bereich kritischer Infrastruktur aktiv sind. Also wirklich neue Produkte zu kreieren, neue Lösungen zu kreieren. Wir gucken uns weniger an, wie man Müll aus dem Meer bekommt, wie man Mikroplastik rausbekommt. Das sind Bereiche, die gucken wir uns nicht an. Wir gucken uns praktisch nach vorne gehend in die Bereiche an, wo wir sagen, wie können wir neue Lösungen kreieren, die sich aber nicht um die Thematik Müllentsorgung kümmern.
Okay, aber da gehen wir doch mal vielleicht mal so ein bisschen exemplarisch diese vier Segmente mal hinein. Also Renewables, das ist genannt, Erzeugungstechnologien auf dem Meere. Wir kennen ja Solarenergie und Windenergie, terrestrisch sozusagen gebunden, landgebundene Energien. Wie kann man denn Energie auf dem Meer gewinnen?
Also da gibt es momentan mehrere technologische Ansätze. Also was am weitest verbreitet sind die Offshore-Windanlagen, die sind ja sehr bekannt. Ist auch alles schon völlig kommerzialisiert, also im großen Stil wird das schon weltweit eingesetzt. Was neue Technologien sind, um tatsächlich die Infrastrukturkosten besser in den Griff zu bekommen, sind schwimmende Anlagen. Weil nicht überall da, wo ich die Tiefsee habe, also wo das Wasser tiefer wird, kann ich Ocean-Wind-Technologie praktisch am Boden verankern. Das wird sehr, sehr teuer. Darum gibt es viele spannende Technologien, viele Firmen, die in dem Bereich Floating Solar und Floating Wind, also alles, was schwimmt, sich der Thematik ansehen. Und die einen noch viel spannenderen Themen, das sind eigentlich die Bereiche Gezeitenkraftwerke und Wellenkraftwerke. Da wird gerade in Europa viel, viel geforscht und viel, viel umgesetzt, um da tatsächlich neue Technologien, die kostgünstig Energie produzieren können, auf dem Meer praktisch verankern zu können.
Im Bereich Offshore-Wind, du sagst es ja selber schon, das ist kommerzialisiert. Da sind wir ja schon bei Gestehungskosten, die total wettbewerbsfähig sind mit den normalen Strompreisen. Wie ist das denn bei den Gezeitenkraftwerken? Also da wird ja Ebbe und Flut ausgenutzt und bei den Wellenkraftwerken, dort wird ja vor allen Dingen ja auch entstehende Wellen wahrscheinlich durch Wetterbedingungen, dann werden diese genutzt. Wie sind denn da die Gestehungskosten beziehungsweise auch die einzelnen Technologien?
Das ist eine extrem gute Frage, weil im Endeffekt geht es immer um die Gestehungskosten. Also wie kann ich tatsächlich eine Energie erzeugen, die halt günstig genug ist und kostkonkurrierend genug ist. Und in der Tat bei den Wellenkraftwerken, da ist es momentan, sind alles so frühphasige Systeme, die getestet werden, aber die sehr vielversprechend sind. Also da geht man schon davon aus, dass die nächsten 4, 5, 6 Jahre eine Energieerzeugung, ähnlich wie sie auch im Windbereich eingesetzt werden kann, produziert werden können. Speziell auch für Regionen, wo du jetzt tiefere Wasserstände hast. Und das ist halt bei vielen Inseln der Fall, also wo du wirklich in Elektrifizierungsprojekte gehst, die weit weg sind vom Festland auch. Wo du da auch Energie erzeugen kannst zu sehr kostkonkurrierenden Kosten.
Und wo sind da die Kosten jetzt? Also wir haben ja, weiß ich nicht, im Windkraftbereich, weiß gar nicht, wie es im Bereich Offshore ist, aber im Bereich Onshore liegen wir teilweise schon bei 4, 5, 6 Cent die Kilowattstunde. Im Offshore-Bereich glaube ich sogar noch weniger. Wo sind denn da
Im Offshore ist ein bisschen mehr, ehrlicherweise. Im Offshore-Bereich liegen wir ungefähr bei 6 bis 7 Euro Cent momentan. Aktuell, weil die Skalierung natürlich von denen, das ist immer eine Skalierungsfrage bei Technologieentwicklung. Das heißt, bei den Gezeiten sind wir irgendwo momentan bei vielleicht 15 Cent, aber mit einer starken Lernkurve nach unten. Das heißt, die Lernkurve ist ja immer das Entscheidende, um langfristig eine skalierbare Energie zu bekommen.
Klar, und von diesen Kraftwerken gibt es ja noch nicht ganz so viele. Was sind da so die großen Innovationstreiber? Also effizientere Turbinen oder wo genau liegen da die Hebel?
Also in erster Linie liegt der Hebel immer dabei in der Produktion. Also hier kannst du ein Massenprodukt herstellen, was an Land schnell produziert werden kann und einfach installiert werden kann. Das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber den großen, Megawatt großen Windturbinen, die jetzt gebaut werden. Das sind auch Megawatt-Projekte, aber natürlich viel im Maß, in der Horizontal viel größer, aber eine Linie vertikal. Das heißt, du hast ganz andere Kraftverhältnisse auch und kannst viel schneller auch mit Booten kleine Turbinen praktisch rausziehen aus dem Hafen in die Meere. Mhm.
Und ist so das große gemeinsame Thema bei diesen Renewables auf dem Meer, wie sind denn die Anschlusskosten zum Land? Irgendwie muss ja der Strom ja auch wieder an Land gebracht werden und dort von dort aus weiterverbreitet werden. Also so weit weg vom Land können ja dann doch nicht dann diese Kraftwerke sein, egal ob es jetzt Offshore-Wind ist, Gezeiten oder Wellenkraftwerk.
Klar, bei jedem Netzanschluss musst du ein Kabel legen, damit du an das Festlandnetz rankommst oder das Inselnetz rankommst. Natürlich hast du dann immer Infrastrukturkosten für die Kabel, die hast du beim Wind aber genauso. Das heißt, das ist vom Prinzip genau die gleiche Technologie. Kannst du in Regionen agieren, wo du tiefere Wasserstände hast. Das heißt also, im Endeffekt musst du natürlich gucken, wo hast du die Gezeiten, wo sind die Vorhersagen richtig. Das ist sehr, sehr ähnlich, eine sehr ähnliche Analogie zur Windtechnologie, wo du auch sehr viel misst und Analysen fährst und Simulationen fährst, wo du im Endeffekt am effizientesten Projekte aufbauen kannst. Das ist bei den Gezeiten, bei den Wellenkraftwerken genau das Gleiche. Die Anschlusskosten sind immer die gleichen. Ne? Du musst irgendein Kabel haben, was draußen aufs Meer gelegt werden kann. Aber auch da gibt's natürlich mittlerweile schon, weil diese Windindustrie so eine große Industrie geworden ist, offshore, auch sehr viele Erfahrungswerte. Also auch da gehen die Kosten derbe nach unten.
Du hast die Standorte angesprochen. Wie unterscheiden die sich? Also sind wir in Europa beispielsweise mit einigen Standorten sehr wettbewerbsfähig oder gibt es da global gesehen auch viel attraktivere Standorte? Oder vielleicht auch innerhalb von Europas? Also wo liegen dort die attraktiven und weniger attraktiven Standorte?
Also die Nordsee ist natürlich ein ganz tolles Paradebeispiel. Es ist so relativ flache Gewässer, wo natürlich die Windenergie fantastisch ist, auch super funktioniert. Sobald du aber Richtung Atlantik gehst, Richtung Südeuropa, da hast du natürlich ganz andere Wassertiefen. Da kommen jetzt plötzlich die Floating-Windsysteme ganz stark wieder zur Geltung. Und auch da die Gezeitenkraftwerke, weil überall da, wo du halt viel Wasser bewegst, wo du große Ozeane hast, da hast du halt viel Energie. Und genau da wird es natürlich spannend, sich solche Techniken anzugucken. Auf der Innovationsseite sehen wir momentan einen sehr starken Push von starken europäischen Startups. Wir tracken ungefähr 1000 globale Startups in diesem Bereich Ocean-Technologie aktuell. Und da sind knapp 60% von den Startups kommen aus Europa. Was aus meiner Perspektive ein sehr starker Indikator ist für die Innovationsfähigkeit, die wir in Europa haben. Und auch neue Technologien auszuprobieren, zu entwickeln und dann zu exportieren. Und das ist ja die große Frage nachher, was wir ja auch die letzten 20 Jahre schon im Solar- und Windbereich gelernt haben, was wir dann exportiert haben. Da geht es jetzt darum, die nächste Generation genauso für uns zu benutzen, lokale Arbeitsplätze herzustellen, lokales Wissen aufzubauen.
Und das sind ja alles strombasierte Systeme. Das heißt, in einer Art und Weise muss der Netzanschluss ja dann vorliegen. Das ist ja gerade schon ein paar Mal angesprochen. Und vom Geschäftsmodell werden dann Kilowattstunden verkauft. Und Das heißt, entweder gibt es dann klassischerweise so PPA-Abnahmeverträge direkt mit Abnehmern oder im Bestfall sowas wie eine Einspeisevergütung. Oder wie schaust du dort auf die Geschäftsmodelle, die notwendig wären, um diese Technologien zu skalieren?
Also was du immer hast, in küstennahen Gebieten bist du in der Regel immer in einem netzschwachen Gebiet. Das heißt, an den Grenzen des Einspeisenetzes. Das heißt, da ist immer schwach. Das heißt, wenn du da zusätzliche Energie einspeisen kannst, ist das erstmal ein guter Punkt. Der zweite sehr interessante Fall, den wir gerade sehr verstärkt sehen, sind Rechenzentrum. Also Rechenzentren, die gebaut werden in Meeresnähe, weil du halt kühlen kannst, relativ einfach. Oder sogar Offshore-Rechenzentren bedienen kannst. Und wenn du da natürlich deine Energie erzeugst, die kostgünstig ist, direkt auf dem Meer, da wo die Rechenzentren eingesetzt werden, ist das ein höchst interessantes Geschäftsmodell. Also in der Tat hast du recht, das sind PPAs, ist immer ein wichtiger Punkt, weil du langfristige Abnahmeverträge natürlich brauchst, um Technologie zu installieren. Und zum Zweiten hast du durch individuelle Verträge, wo du mit Einzelabnehmern natürlich genauso attraktiv arbeiten kannst. In der Regel geht es immer darum, dass du die Energie so maximal wie möglich zu dem Verbraucher, entweder dem Netz oder dem individuellen Unternehmen bringen kannst.
Unternehmen auch vor Ort. Also gibt es denn da jetzt schon Konzepte, dass auch direkt vor Ort, also auf dem Meer, also dort, wo die Energie erzeugt wird, auch tatsächlich die Energie verbraucht wird? Also du hast gerade Rechenzentren angesprochen. Das ist für mich persönlich zumindest neu. Also die werden auch geplant inzwischen auf dem Meere selber.
Genau, es gibt jetzt schon Schiffsbauer, die genau sich das vorgenommen haben und die sagen, hey, wir nehmen jetzt alte Schiffe, die ausgemustert sind und bauen dann faktisch Rechenzentren rein, die auf dem Meer schwimmen sozusagen. Natürlich müssen die auch eine Verbindung haben, natürlich müssen dort die Daten transportiert werden. Aber klar, überall da, wo du, es gibt mittlerweile sogar schon Rechenzentren, die unter Wasser sind. Ne? Also auch da gibt es sehr interessante Technologien. Und du sagtest eben eins, David, was interessant ist, es geht nicht nur um Strom, es geht auch um Meerwasserentsalzung, was ein ähnliches Thema ist, ne? Also wo du gerade in netzfremden Regionen, Inseln, Küstenregionen, wo du immer ein Frischwasserproblem hast, wie du praktisch Meerwasser entsalzen kannst über Technologien, die auch Offshore generieren im Endeffekt, um dann dann Frischwasser zu generieren, auch zu sehr kostengünstigen Preisen. Auf der OceanTech-Seite geht es immer um Energie und um Wasser, um die kritischen Infrastrukturen. Das sind die entscheidenden großen Themen. Und klar, der dritte Punkt, immer natürlich Datenlenker.
Genau, und dann zumindest beim Thema Rechenzentrum hätte man wahrscheinlich dann auch den angenehmen Nebeneffekt, dass das Wasser eine kühlende Wirkung hat, also insofern auch nochmal Energie hilft einzusparen.
Absolut, genauso ist es.
So, dann gehen wir nochmal von diesem Energieerzeugungsbereich mal in diesen zweiten Sektor, den du gerade angesprochen hattest, nämlich eben Häfen, Infrastruktur. Nenn uns da doch mal einfach mal so ein paar Beispiele und welche Trends sind denn dort da und welche Technologien und welche Startups, welche Konzepte sind dort besonders spannend? Mhm.
Also die Häfen auf der maritimen Seite, also Schifffahrtsseite, maritime Seite und die Häfen sind ein extrem interessantes Feld, gerade für Innovationen, für die Dekarbonisierung. Also in Deutschland, um das mal einordnen zu können, in Europa haben wir ungefähr 300 Seehäfen. Global sind es ungefähr 2.500 Seehäfen. Das heißt, die Ozeane verbinden die Häfen und in den Häfen werden Güter umgeschlagen. Ungefähr 80% der weltweiten Güter werden über die Meere transportiert. Das ist also eine enorme Menge an Gütern, die transportiert werden. In den Häfen hast du dann immer die großen Schiffe, du hast Krananlagen, du hast Horizontalbewegung, also Fahrzeuge, die auf dem Hafen im Terminal, wie wir das sagen, aktiv sind und die dann Güter praktisch bewegen. Das sind in der Regel immer Schwerlasttransporte, die, wie es die letzten 50 Jahre halt war, häufig mit Dieselfahrzeugen von A nach B gefahren werden. Und da sehen wir jetzt einen ganz starken Trend, dass die Häfen sich sehr stark dekarbonisieren in Form von Elektrifizierung. Das heißt, es ist ein ganz großes Thema, den Dieselkraftstoff auszutauschen durch elektrische Antriebe. Und im Schwerlastbereich, also da geht es wirklich um Heavy Duty, um den Bereich, der wirklich große Mengen, große Massen transportieren kann. Das sehen wir bei Kränen, das sehen wir bei Trucks, das sehen wir bei Landstromanlagen für Schiffe. Das heißt, die Schiffe, wenn die in den Hafen fahren, laufen sie typischerweise auf ihrer Maschine oder sie haben jetzt Landstromanschlüsse und können da im Endeffekt dann direkt, während sie im Hafen gelöscht werden, damit Strom mit versorgt werden, um damit ihre Maschine ausschalten zu können. Weil es immer im Hinterkopf haben muss, die Häfen sind in der Regel immer sehr stadtnah, das gibt immer Bevölkerung drumherum und die Emissionen, die von großen Schiffen kommen, die sind meist nicht besonders gut. Also es ist Schweröl, was verbrannt wird, was nicht besonders sauber ist.
Gut, aber du hast ja einmal die Energieversorgung, die im Hafen selber stattfindet, durch den Transport, durch die Beladung, Entladung. Und da sprichst du von Elektrifizierung. Aber dann hast du ja dann auch die Energie, den Energieverbrauch der Schiffe selber. Das heißt, der Transport über die Ozeane und dann natürlich dann auch in den Hafen hinein und dann auch dort dann die Verschmutzung, die vor Ort stattfindet. Die Schiffe selber sind ja nicht elektrifiziert. Also da wird es wahrscheinlich dann eher um Konzepte wie Methanol gehen dann in Zukunft.
Genau, also die küstennahen Schiffsverkehre, die werden jetzt schon, auch die werden elektrischer, also vorsichtig ausgedrückt elektrischer. Ich habe es gerade in...
Also Hybridantriebe dann nachher dann?
Hybrid, das ist eh schon Standard, ne? Also dass du natürlich eine hybride Antriebstechnologie hast. Wir haben es gerade schon in Ostasien auch gerade schon die ersten Containerschiffe gesehen. Die haben so knapp 800 Toy, also Standardcontainer, die transportiert werden können, die mittlerweile komplett voll elektrisch fahren. Also auch da wird es eine große Verschiebung geben von den Antriebstechnologien. Aber das ist durchaus recht. Also gerade die Interkontinentalverkehre, also zwischen Europa und Asien, zwischen Nordamerika und Europa, das sind natürlich, da sind die Themen Elektrifizierung nicht ganz so groß. Da sind eher die Themen Methanol, Ammonia, LNG, also Flüssiggas. Das sind die großen Themen, gerade die in der Schifffahrt diskutiert werden. Und auch das muss man in einem Kontext mal sehen. Also wenn ein großes Containerschiff jetzt angeschafft wird, dann fährt das ja die nächsten 20, 25 Jahre, vielleicht 30 Jahre. Das heißt, die Reeder, die sich jetzt entscheiden, welche Antriebsstrang sie tatsächlich kaufen werden, treffen schon Entscheidungen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Das heißt, wenn ich weiß, dass meine Emissionen als Reeder deutlich reduziert werden müssen in der Zukunft, jetzt schon und in der Zukunft, muss ich mir jetzt schon gut überlegen, wo ich denn eigentlich welchen Kraftstoff, welche Energietechnologie ich einsetze, um meine Güter zu bewegen. Das hat da wiederum direkte Auswirkungen auf die Häfen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Ammonia, eine Ammoniamaschine gekauft habe, mehrere hundert Millionen dafür ausgegeben habe, muss ich auch sicher sein, dass ich den Kraftstoff tatsächlich in den Häfen, die ich anlaufe, auch tatsächlich tanken kann. Das heißt, da ist ein starkes Zusammenspiel zwischen den Reedereien und den Häfen. Teilweise gibt es schon Kooperationen zwischen Häfen. Der Hafen aus Singapur zum Beispiel macht das sehr, sehr stark. Mit dem Hafen Rotterdam zum Beispiel, dass da so Green Corridors nennen die sich, also grüne Korridore, die halt die Häfen verbinden, wo halt die Reeder wissen, wenn sie auf dieser Route fahren, dass sie an beiden Häfen den Kraftstoff bekommen, den sie auch tatsächlich brauchen. Und diese Netze...
Was sind denn da die Treiber? Also das ist ja dann immer noch teurer als der normale Schiffsdiesel. Also was sind denn die Treiber der Hafenbetreiber von Rotterdam und Singapur zu sagen, ihr, das ist ja wahrscheinlich wie so eine Art Obligation dann auch. Genau. Ihr müsst eine bestimmte Quote erfüllen. Also ist das dann einfach nur, wir wollen grüner werden? Und oder gibt es da andere, sind das also politische Treiber letztendlich, die hinter den...
Das sind politische Treiber, in der Tat. Also die Internationale Maritime Organisation, die hat das ganz klare Ziel, bis 2050 zu dekarbonisieren, die komplette Schifffahrt, im Schwerlastbereich. Das heißt, das hat sofortige Auswirkungen natürlich auch auf die Häfen. Und auch die Häfen müssen ja nach Scope 1, 2 und 3 klassifiziert werden, um zu dekarbonisieren, um diesem Pfad gerecht zu werden, CO2-frei zu werden. Und darum geht es im Endeffekt. Nicht? Das sind die Treiber dahinter. Und natürlich, wenn ein Schiff 20, 25 Jahre in Betrieb ist, dann kann ich nicht sofort die Flotte von einem Tag zum anderen ändern. Aber mit einem langfristigen Ziel natürlich. Und das passiert gerade, während wir sprechen.
Okay, also das sind die Treiber in den Häfen oder in der maritimen Wirtschaft insgesamt. Also im Prinzip veränderter Energieverbrauch beim Transport, aber auch im Betrieb von Häfen. 80% des Welthandels wird über die Meere abgewickelt. Da gibt es wahrscheinlich auch keinen Trend, der dagegen laufen würde, sondern das wird wahrscheinlich auch weiterhin so hoch bleiben, diese Quote. Gibt es da noch andere Aspekte, die wir beleuchten sollten, was es die maritime Wirtschaft anbelangt, bevor wir Richtung Robotics nochmal kurz reingehen?
Also in der Tat, was du in den Häfen gerade ganz stark siehst, ist natürlich eine Dekarbonisierung in Form von Elektrifizierung. Das ist ein großer Teil. Der zweite Bereich ist natürlich die gesamte Automatisierung. Also das geht ja in die Richtung Digitalisierung, nicht? Also die Hafenwirtschaft, die maritime Wirtschaft, die war wirklich viele Jahre noch sehr analog unterwegs. Das ändert sich gerade rasant. Jetzt gerade bei Ladungsmengen, wie die praktisch in den Häfen umgeschlagen werden, dass das alles viel digitaler wird. Dass Softwarelösungen gebaut werden, wie man den Einlauf von Schiffen in Häfen optimiert zum Beispiel. Das sind großartige Themen, wo man enorm viel Effizienzsteigerung hinbekommen kann, indem man einfach Daten zwischen Häfen austauscht, Daten zwischen den Reedern und den Terminals austauscht. Also wann ein Schiff einläuft, dass es praktisch rechtzeitig im Hafen ankommt, wenn ich schon 2 Tage auf der Reede liegen muss, damit es warten muss. Nicht? Und also da gibt es ganz viele tolle Systeme im Endeffekt, wie man da auch viel digitaler werden kann. Und da die Startup-Szene einen enormen Mehrwert zu leisten, denn gerade innovative neue Geschäftsmodelle werden häufig von Startups gebaut und dann in die maritime Transportwirtschaft rein implementiert. Und das sind praktisch so Synergien, wo große, schwere Industrien, und die maritime Wirtschaft ist natürlich eine große, sehr relevante und wichtige Industrie, die sehr schön mit Startups und jungen, innovativen Ideen sich austauschen kann und einen Benefit für beide Seiten generieren kann.
Mhm. Wer sind denn so die großen Entscheider oder Akteure im Bereich der maritimen Wirtschaft? Also sind es dann wirklich die Häfen oder sind es die Reedereien oder sind es die Schiffbauer oder die großen Logistiker? Also wer sind dort die großen Treiber, um diese Innovation voranzutreiben, um vor allen Dingen auch Investitionsentscheidungen zu fällen?
Sehr gute Frage. Eigentlich sind es alle Parteien. Die wichtigste ist aus meiner Perspektive, sind es tatsächlich die Reedereien, weil die sind, die mit ihren Schiffen natürlich die Güter von A nach B transportieren. Das heißt, da werden die großen Waren umgeschlagen und die auch dann die Kaufentscheidung treffen, welches Schiff kaufe ich denn jetzt, mit welcher Antriebstechnologie zum Beispiel. Das heißt, die Reedereien, die sind sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ja in der Tat, wird ja der globale Markt ja von einer Handvoll, vielleicht sind es 10, zwei Handvoll, Reedereien tatsächlich dominiert, die dann in Zusammenstößen miteinander arbeiten, um natürlich auch Ladungsmengen optimal auf ihre eigenen Netzwerke zu verteilen. Und die wiederum haben dann wieder Einfluss auf die Häfen auch. Denn die maritime Wirtschaft, da hast du häufig eine Vermischung zwischen der maritimen, der Seeseite und der Hafenseite. Nicht? Also die meisten Reedereien, die haben auch irgendwo halten Anteile, betreiben ihre eigenen Terminals, um die Waren umschlagen zu können. Das heißt also, eine komplett strikte Trennung zwischen der Seeseite und der Landseite gibt es eigentlich nicht. Das sind voll integrierte Logistikkonzerne.
Aber wenn es jetzt in Anführungsstrichen jetzt nur diese 10 großen sind, also wie groß ist denn die Innovationsdynamik in dem Sektor? Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch einiges an Absprachen stattfindet und der Markt so einigermaßen aufgeteilt ist und der Wettbewerb eher bedingt funktioniert.
Ja, das würde ich in der Tat anders sehen. Also wie ich es kennengelernt habe aus der maritimen Wirtschaft, sind das hocheffiziente Firmen, große Firmen, globale Firmen tatsächlich, die sehr langfristige Entscheidungen treffen müssen und natürlich immer wieder geopolitisch eingeholt werden. Das gehört aber in der Transportlogistik auch dazu. Das heißt also, natürlich gibt es viele andere Reedereien, die klein sind, aber die großen, also wo du wirklich 80% des Marktvolumens praktisch mit umsetzt, das sind in der Tat, das sind wenige Firmen. Und auch da, interessanterweise zu sehen, sind die europäischen Reeder sehr, sehr gut aufgestellt. Nicht? Also da gibt es wirklich Weltmarktführer hier in Europa, wo wir wirklich stolz drauf sein können. Und die sind hoch innovativ. Das darf man auch gar nicht vergessen. Also man unterschätzt das häufig. Aber was da natürlich an Wissen über hunderte von Jahren aufgebaut worden ist in der Schifffahrt, was jetzt tatsächlich auch in die Effizienz von Schifffahrt reingeht, das ist schon beeindruckend. Also wenn du mal in Hamburg im Hafen bist, damit kann ich dich nur ein, da guck dir das wirklich mal an, wie die Schiffe sich da verändern im Laufe der Zeit. Also siehst jetzt viel, dass du Windfänger praktisch vorne hast an den Buken, ne? Also wo wirklich schon geguckt, wie kann ich das Schiff effizienter machen, ne? Also das ist wirklich toll zu sehen. Also da gibt's wirklich große, große Sprünge auch.
Super, dann gehen wir noch mal ganz kurz noch mal die anderen Bereiche hinein, die wir ja, glaube ich, schon so ein bisschen auch indirekt schon angeschnitten hatten. Also Robotics, Digitalisierung der Häfen hat sicherlich auch viel mit Robotik ja auch zu tun, aber du hast vorhin auch ein, zwei andere Beispiele auch schon, zumindest ein Beispiel genannt. Also ich glaube, das Anti-Fouling, glaube ich, ne? Also die Säuberung von Schiffskörpern durch Robotern. Mhm. Also Robotik als drittes großes Segment. Gib uns da doch mal ein paar Highlights.
Also es ist ein total spannender Bereich, weil der war in der Tat vor 4, 5, 6 Jahren war das noch nicht so technisch umsetzbar, würde ich mal sagen. Also hast du ein typisches Beispiel, früher ist der Taucher losgegangen, hat getaucht im Hafenbecken, hat den Rumpf sauber gemacht und kannst dir vorstellen, mit einem 400 Meter langes Schiff, hast du einen Taucher, taucht da runter und in 13, 14 Meter Tiefe versucht, den Rumpf sauber zu machen. In trüben Wasser ist das kein toller Job. So, das ist erstmal sehr, sehr gefährlich und auch ineffizient. Und das können natürlich Roboter jetzt sehr toll, toll übernehmen. Ja, also die fahren da Rumpf entlang, machen halt Aufnahmen und gucken halt überall da, wo halt gesäubert werden muss, wird gesäubert. Das machen die Roboter dann teilweise selber oder sagen, hey Taucher, hier musst du mal kommen. In dem Bereich ist was zu tun. So. Zweites Beispiel, was ich immer total spannend finde, wir haben mit einem norwegischen Startup zusammengearbeitet, die machten Drohneninspektionen in dem Inneren eines Tankschiffes. Also musst du dir so vorstellen, wenn ein Tankschiff leer ist, dann müssen irgendwann mal die Schweißnähte überprüft werden. So wie wird es früher gemacht, dann ist jemand reingelaufen mit Vollkörperschutz, ist die Leiter hochgestiegen und dann 20 Meter hohe Wände und dann Fotos davon gemacht, wo ist die Schweiß dann nicht mehr so gut. So, dann kannst du überlegen, was du eine Reichweite mit deinem Arm hast, wie viele Fotos kannst du da wirklich machen, bis du die Leiter wieder umstellen musst und wieder hochklettern musst. Also fühlte dich ineffizient in einem hochtoxischen Bereich. Also will keiner arbeiten eigentlich. Das machen jetzt mit Robotern. Die sagen, hey, Roboter oder eine Drohne fliegt die Parameter ab in dem Chip, in dem Rumpf und guckt dir genau Schweißnaht A, B, C oder D an und machen einen Report dazu. So, und immer dann, wenn wir sehen, oh, da passiert jetzt was, da ist eine Anomalie, da ist irgendwas, was nicht gut funktioniert, hier muss man nachgucken, dann kann man immer noch einen Fachmann dahin schicken, eine Fachfrau dahin schicken, die dann genau die Leiter hochklettert, um dann genau zu gucken, was muss da gemacht werden. Also das sind so Anwendungen, die höchst interessant sind, wo du in einen Bereich vorstößt, wo technische Innovation, Drohnen in dem Fall, halt total viel helfen können, um Prozesse einfach sicherer und einfacher zu machen. Und auf der schwimmenden Seite ist das ja genau das Gleiche. Also gerade die Überwachung von Seekabeln, das ist auch ein großes Thema in Europa gerade, also kritische Infrastruktur. Auch da gibt es höchst interessante Technologien, wo kleine Roboter, kleine schwimmende Schiffe, kleine schwimmende Tauchfahrzeuge tatsächlich auch kritische Infrastruktur autonom überwachen können. Auch da gibt es richtig tolle, tolle, interessante Themen, was nicht nur für die Kabel wichtig ist oder für die Internetleitung, die überwacht werden, sondern auch für die Wartungsaktivität von Offshore-Windanlagen zum Beispiel. Also da gibt es ein höchst innovatives Umfeld, was sich darum kümmert, wie kann ich die Infrastruktur besser überwachen, effizienter gestalten, ohne dass ich ja zu viel menschliches Risiko eingehen muss. Und das war alles in der Tat vor 4-5 Jahren, hast du sowas noch nicht gesehen. Das kommt jetzt gerade sehr, sehr stark auf. Und klar, die Daten sind natürlich immer das Entscheidende nachher, dass du wirklich weißt, wo musst du halt menschliche Arbeit dann effizient einsetzen.
Ja. Und wie ist das Thema autonome Schifffahrt? Also wir haben jetzt schon autonom fahrende Taxen in hyperkomplexen Stadtverkehrssituationen. Da kann ich mir vorstellen, das ist ja dann ein Kinderspiel dann für einfach auch im Logistikbereich möglicherweise auch Schiffe zu haben, die ja über die Ozeane ohne menschliche Mitwirkung Güter transportieren.
Ja, ich glaube bei der Überseeschifffahrt, das ist in der Tat noch ein langer Weg, bis es tatsächlich autonom wird. Weil auch da ist ja wenn eine Crew 20, 25 Menschen sind auf einem großen Containerschiff, die sind gar nicht der große Faktor mehr. Du hast immer so viel zu tun auf dem Schiff, was da passiert, um die Maschinen zu warten, um das ganze Schiff zu warten, alles in Stand zu halten und auch die Entscheidung zu treffen, wo du jetzt wie langfrist, wie du den Wettergegebenheiten die stellst. Also ich glaube, das ist noch ein längerer Weg. Auf den küstennahen Gebieten definitiv wird das kommen. Da gibt's auch schon die ersten Versuche, gibt's auch schon die ersten Firmen, die das machen. Und das wird kommen, definitiv. Weil es einfach eine sehr effiziente Art und Weise ist, nachher die Schiffe dann noch zu betreiben. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm.
Gut, Dekarbonisierung. Das war der vierte große Sektor, den du gerade genannt hattest. Da geht's dann um Algen und um CO2-Senken oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, also in erster Linie absorbiert der Ozean ja sehr viel CO2. Jetzt schon, das ist erstmal toll. Und wenn wir das jetzt noch steigern können und tatsächlich die Ozeane gesund halten und dann Algen produzieren können, die dann auch andere Dinge praktisch produzieren, das ist ein total interessantes neues Feld. Da arbeiten wir aktuell mit einer Firma zusammen, die ist noch sehr frühphasig, die versucht praktisch aus Makroalgen einen Flugbenzin, also ein Kerosin herzustellen. Und das ist natürlich total interessant, ne? Wo du praktisch großflächig Algen produzieren kannst, fast schon ein industrieller Ansatz zu produzieren und diese dann umzuwandeln in Produkte, die fossile Energieträger austauschen, substituieren können. Das ist natürlich total interessant, wenn du sowas hinkriegen kannst, weil das natürlich große Industrien sind. Und das Schöne bei den Algen ist, dass sie wachsen extrem schnell. Und man kann sie, wenn man die Technologie unter Kontrolle hat, auch sehr schön skalieren. Und das ist halt das Schöne daran. Also das sind so total spannende Themen, die meines Erachtens zwei große Vorteile haben. A, ziehen sie CO2 aus der Atmosphäre, wo wir alle von profitieren. Und B, kreieren sie Produkte, die wir aufnutzen können. Und die Kombination daraus, ich glaube, da haben wir vor 10, 15 Jahren noch nicht wirklich einen großen Stil darüber nachdenken können. Mittlerweile passiert das aber. Das sind die Themen, die wir höchst spannend finden.
Mhm. So, wenn du jetzt die Sektoren auch immer anschaust, also durch diese Linse schaut ihr sozusagen auf das Thema Ocean Tech drauf. Wo sind denn die großen Investitionen, die jetzt kommen? Also wo liegen die großen Märkte? Also kannst du das so ein bisschen ranken? Kannst du da ein paar Zahlen auch schon mal drauf bringen?
Mhm. Also der gesamte Markt Ocean Tech, wie wir ihn definieren, der wird ungefähr eine Trillion Euro bis 2030 einen zusätzlichen Geschäft generieren. Das heißt, ein enormer Wachstumsmarkt. So, und in dieser Trillion Euro, die umgesetzt werden, da sind knapp 50% sind in dem Bereich Ocean Renewables, also auf der Energieerzeugung auf dem Meer zu sehen. Ich will dabei zwei Beispiele nennen, die total attraktiv sind in Europa gerade. Die französische Regierung hat gerade ein Programm aufgelegt in der neuen Energiedoktrin, dass bis 2030, ich glaube 250 Megawatt waren das jetzt, an neuen Gezeitenkraftwerken umgesetzt werden sollen. Erster, also im Schritt der Kommerzialisierung. UK war sehr ähnlich, natürlich als Insel, sehr viel Wasser drumherum, sehr viel Gezeiten auch. Das waren es, glaube ich, 140 Megawatt. Also da geht schon wirklich um große Energiemengen, die in kurzer Zeit jetzt umgesetzt werden sollen. Das ist natürlich total attraktiv. Also der Renewables-Bereich, alles was Offshore ist, der wird extrem stark wachsen. Und der zweite große Bereich, wahrscheinlich auch um die 400 Milliarden groß, 450 Milliarden groß, wird der Bereich maritime Häfen und Schifffahrt sein, weil da extrem viel dekarbonisiert wird in den nächsten Jahren. Da liegen die großen Brocken. Robotics, das sind alles Themen, die auch spannend sind, aber die im kleineren Feld zu sehen sind. Also die zwei großen Blöcke sind 400, 450 Milliarden Märkte bis 2030, Ocean Renewables, und der ganze maritime Sektor.
Und rein geografisch gesehen, also wo passiert da gerade am meisten international?
Da sehen wir momentan einen sehr starken Fokus aus Europa heraus und da gibt, glaube ich, eine Riesenopportunität drin. Also Europa war schon immer sehr stark in der maritimen Technik. Großen Reedereien sind in Europa hier gewesen. Die großen Hafenbetreiber sind hier. Sehr viel Innovation, sehr viel Universitäten, Hochschulen, die auch in dem Bereich forschen. Unfassbar gute Unis hier, Forschungseinrichtungen. Und da sehen wir viel Innovationspotenzial aus Europa heraus. Also die zwei großen Innovationsherde sind Europa und Asien. Wenn ich Asien sage, kam halt jetzt mal China aus, weil das ein ganz eigenes, weil es einfach von der Dimension ein ganz eigener Sektor ist. Aber gerade die Bereiche in Südostasien sind höchst interessant. Der Hafen in Singapur baut sich gerade zum größten Hafen der Welt aus. Also alles digital, alles autonom, alles dekarbonisierend, schon für die nächsten 10, 15, 20 Jahre nach vorne geplant. Also da kann man sehr viel lernen. Und was in Asien ja immer sehr interessant ist, ich war selber 15 Jahre dort gelebt, dass du immer eine starke Verbindung, wie kannst du langfristige Partnerschaften aufbauen mit den starken maritimen Playern. Also zwischen Europa und Asien gibt es gerade einen sehr, sehr starken Austausch, gerade was Innovationen in der Schifffahrt angeht, was Innovationen in der maritimen Seeschifffahrt oder auch in den Häfen angeht. Also das finde ich höchst attraktiv. Und da guckt man auch, glaube ich, aus der asiatischen Perspektive sehr stark, wie sich Europa entwickelt. Gerade auch was die Themen Offshore Renewables angeht, denn die Windthemen, die sind aus Europa entwickelt worden. Sachen vergessen. Also das sind schon tolle Märkte, die sich da entwickeln und tolle Opportunitäten.
Oliver, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, länger haben wir meistens nicht für dieses Format jetzt über das Thema gesprochen. Bei mir sind so viele mehr Fragen, die da sind. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Follow-up machen oder nochmal in die einzelnen Themen nochmal reingehen. Aber ich glaube, es war schon mal ein erster guter Überblick über diese Industrie Ocean Tech. Und ich wünsche erstmal ganz viel Erfolg mit dem Thema. Wir bleiben definitiv weiter im Kontakt darüber und würde sagen, auch bald.
David, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Super.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.